Ja, ich möchte euch auch ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn und Heilandes und euch auch einen guten Morgen wünschen, allen Geschwistern in Aalen, im Online-Meeting und auch hier in Adelberg. Ja, ich möchte gar keine große, lange Einleitung machen, sondern mir liegt es heute Morgen einfach auf dem Herzen, dass wir uns mit dem Kommen des Herrn Jesus beschäftigen. Und dazu wollen wir einen der klassischen Texte aufschlagen, wo etwas über dieses Thema gesagt wird und uns darüber Gedanken machen. Ich möchte euch bitten, mit mir den ersten Thessalonicher Brief aufzuschlagen, und zwar Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher Brief, in Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ja, Paulus beginnt damit, dass er die Gefahr der Unwissenheit anspricht. Weil Unwissenheit zu falschen Gedanken, zu falschen Schlussfolgerungen und damit auch zu falschen Handlungen, zu einer falschen Praxis führen kann. Und wir machen ja im Moment, oder behandeln wir in der Bibelstunde ja einen Römerbrief, die Kapitel 5 bis 8. Und wir haben uns jetzt sehr intensiv mit Kapitel 6 und 7 auseinandergesetzt und erinnert euch noch einmal daran, wie oft Paulus in diesem Abschnitt spricht von Wissen. Wir aber wissen. Ich will aber, dass ihr wisst oder da wir wissen. Und hier zeigt Paulus sozusagen die Gefahr auf, die mit Unwissenheit verbunden sein kann. Ganz kurz zum Hintergrund. Auf seiner zweiten Missionsreise war Paulus nach Thessalonich gekommen. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 17. Er hat dort an drei Sabbaten in der Synagoge verkündigt. Und zwar hat er was Interessantes gemacht, das zum Beispiel dann auch New Tribes Mission als Methode verwendet hat für diesen Kurs auf festem Grund gebaut. Paulus ist in einer zweifachen Weise vorgegangen. Er hat den Anwesenden in der Synagoge zuerst einmal aufgezeigt, dass der Messias, dass dieser verheißene Erlöser, auf den die Juden warteten, dass der leiden musste. Und dann hat er ihnen aufgezeigt, wie durch Jesus Christus das alles erfüllt wurde und dass damit Jesus Christus dieser verheißene Messias ist. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 2 und 3. Und das hat dazu geführt, dass an einigen der Zuhörer Gott ein Werk an den Herzen und Gewissen getan haben, trotz dem Widerstand von der großen Masse der Juden, haben sie das Wort mit Freuden aufgenommen. Und das, was Gott gewirkt hat durch die Bekehrung der Thessalonicher, das war so ein gewaltiges Zeugnis, das war so ein helles Licht, dass Paulus beschreibt in Kapitel 1 vom 1. Thessalonicher Brief, dass dieses Zeugnis über ihre Bekehrung, über ihre Errettung, dass das weit über den Ort Thessalonich und weit über die Ortsgrenzen Mazedoniens hinausging. Und dass das auch für andere Gemeinden, für andere Gläubige zum Ansporn und zum Vorbild und zur Herausforderung wurde. Das können wir nachlesen in Kapitel 1. Und die Kennzeichen der Thessalonicher, die Paulus in Kapitel 1 nennt, waren voller Werke des Glaubens. Sie waren voller Liebe und haben das auch sich bemüht, praktisch entsprechend auszuleben, sich umzusetzen. Und sie haben ausgeharrt in Hoffnung. Und dann in Vers 9 und 10, Kapitel 1, und das wollen wir zusammen lesen, schreibt er Folgendes: Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also Gläubige in anderen Gemeinden außerhalb Mazedoniens haben Paulus, Silvanus und Timotheus von der Errettung und dem Werk Gottes, das Gott an den Thessalonichern getan hat und wie er das Leben der Thessalonicher verändert hat, da haben andere Gläubige, andere Gemeinden Paulus, Silvanus und Timotheus davon berichtet. Sie haben eine radikale Umkehr vollzogen, weg von den Götzen, ein völliger Bruch mit ihrem alten Leben und das, was das alte Leben gekennzeichnet hat, hin zu Gott. Sie haben ihr Leben jetzt hingegeben, um diesem wahren und lebendigen Gott zu dienen, für ihn zu leben, ihm zu dienen. Und das Zweite, was wir lesen, ist, sie haben von Anfang an den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, aus dem Himmel erwartet. Obwohl also Paulus nur eine sehr kurze Zeit in Thessalonich war, war diese Hoffnung auf das Kommen des Herrn etwas, das in den Thessalonichern wirklich lebendig war. Das war eine Wirklichkeit in ihrem Leben. Sie waren dadurch gekennzeichnet. Das haben auch andere wahrgenommen und das hat bei ihnen abgespürt. Hier sind Menschen, die haben eine lebendige Hoffnung, weil sie auf den Herrn Jesus warten, dass er aus dem Himmel wiederkommt. Und diese Hoffnung war für sie so lebendig, sie war für sie so real, so sehr Wirklichkeit und auch so schlicht, dass sie im Laufe der Zeit, nachdem Paulus weg war und Wochen, Monate und auch Jahre vergingen, sie von einem Umstand plötzlich überrascht wurden, dass nämlich einige ihrer geliebten Geschwister gestorben sind. Und der Herr ist aber noch nicht gekommen. Und das hat bei ihnen Fragen aufgeworfen. Ja, was ist jetzt mit den Geschwistern, die in Paulus nennt sie hier die Entschlafenen, was ist mit denen, was passiert mit denen, die sind jetzt gestorben, aber der Herr ist noch nicht gekommen. Ja, werden sie dann Anteil haben, wenn er wiederkommt? Werden sie auch in die Segnungen des Reiches eingeführt oder verpassen sie etwas? Und das hat diese Gläubigen in Thessalonich umgetrieben. Das hat sie beschäftigt und es bestand jetzt die Gefahr, dass es das Licht ihrer Hoffnung verdunkelt. Paulus sagt ja hier, er will nicht, dass ihr unwissend seid, damit wir nicht betrübt sind. Oder man kann auch übersetzen, nicht in dem Zustand der Trauer seid, der Traurigkeit seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Mit den übrigen, die keine Hoffnung haben, meint Paulus diejenigen, die nicht Kinder Gottes sind, die Ungläubigen. Jetzt müssen wir das richtig verstehen. Paulus geht es nicht darum, dass er jetzt hier sagt, ja, als Gläubige dürft ihr nicht trauern oder dürft ihr Verlust, wenn ein Geliebter stirbt, nicht empfinden. Das will er damit überhaupt nicht sagen. Sondern was die große Gefahr ist, ist, dass die große Hoffnung, die wir Gläubigen haben, dass die durch eine übermäßige Trauer, indem wir nämlich die gleiche Haltung und die gleiche Einstellung übernehmen wie die Ungläubigen, dass diese Hoffnung, die wir haben, verdunkelt wird und dass die nicht mehr erkennbar ist. Die große Sorge von Paulus ist also, dass die Gläubigen sozusagen genau sich in der Praxis auf die gleiche Stufe stellen, wie solche, die eben Christus nicht kennen und die damit diese Hoffnung nicht haben. Und das ist übrigens auch der rote Faden, der sich durch das ganze vierte Kapitel durchzieht. Es geht ganz praktisch immer um die Frage, ist an uns Gläubigen, in der Art und Weise, wie wir leben, an der Art und Weise, wie wir denken, an der Art und Weise, wie wir handeln, ist da ein Unterschied zu unserer ungläubigen Umgebung zu erkennen. In den Versen 1 bis 8 behandelt Paulus diese Thematik am Punkt der Sexualität. Und er sagt dann Vers 5 ganz klar, nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen. Hier sagt Paulus, ihr sollt heilig sein für Gott, ihr sollt in Heiligkeit leben. Gottes Wille ist eure Heiligung, eure Heiligkeit. Aber das heißt, es muss ein Unterschied da sein. Und er nennt hier einen Bereich, der Bereich der Sexualität. Da sind wir Gläubige, müssen wir anders sein. Der zweite Punkt, den er nennt, ist die Bruderliebe. Und auch da sagt er in Vers 12, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind. Also wieder genau das gleiche Thema, die Frage nach unserem Zeugnis. Was sehen die Menschen an uns, die nicht errettet sind, die draußen sind? Sehen sie einen Unterschied? Sehen sie, dass wir dem Herrn angehören, dass wir an den Herrn glauben, dass wir für den Herrn leben und dass das letztendlich unser ganzes Denken und Handeln bestimmt? Und der dritte Punkt, an dem er das eben klar macht, ist der Punkt der Hoffnung. Sieht unsere Umgebung an uns, dass wir eine Hoffnung haben, die sie nicht haben. Und die große Gefahr war jetzt, dass durch diese Fragen, die aufgeworfen worden sind, vielleicht auch gewissen Zweifel, gewisse Anfechtungen, der Herr ist noch nicht gekommen, geliebte Geschwister sind gestorben, dass jetzt dieses Licht ihrer Hoffnung verdunkelt wird. Weil sie letztendlich die gleiche Herzenshaltung, die gleiche Einstellung und damit irgendwann auch das gleiche Verhalten einnehmen, wie solche, die keine Hoffnung haben, wo der Tod letztendlich nur Verzweiflung mit sich bringt. Und wisst ihr, wir leben ja gerade, das können wir ganz praktisch auf uns anwenden, in herausfordernden Zeiten. Und ich stelle mich da absolut runter, aber eine der großen Kritikpunkte, die manche Ungläubige, manche Namenschristen oder auch solche, die zum Beispiel mit der Brüderbewegung den Weg nicht gehen, die haben die berechtigte Frage gestellt, zum Beispiel in der Corona-Zeit, habt ihr euch da von den anderen unterschieden? Hat man da gemerkt, dass ihr eine Hoffnung habt? Hat man da gemerkt, dass euer Leben in der Hand Gottes ist? Dass ihr einem Herrn vertraut? Oder ist es so wie in Jesaja 28, wo es heißt, dass wir ängstlich geeilt sind, dass wir uns genauso von den gleichen Sorgen, den gleichen Ängsten und nur vom Lebenserhaltungstrieb treiben lassen, wie die Welt, die den Herrn Jesus nicht kennt. Oder denken wir jetzt zum Beispiel an die politische Krise mit Russland und so weiter, in Ukraine, was da alles ist. Merken auch hier die Menschen einen Unterschied? Sind wir jetzt total verängstigt aufgrund von dem, was kommen könnte? Unser Wohlstand uns droht, uns an unseren Fingern zu zerrinnen? Oder erkennen die Menschen an uns, dass wir einen Reichtum haben, der über diese Welt hinausgeht? Dass wir eine Hoffnung, einen Felsen, einen Zufluchtsort haben, der inmitten all dieser chaotischen Zeiten uns trotzdem Frieden und Ruhe gibt? Und deswegen finde ich das auch so beeindruckend, diese Zeugnisse, die man hört von den Geschwistern in der Ukraine, dass sie trotzdem Versammlungen machen, dass sie sich in größte Gefahr begeben, um andere zu versorgen, anderen zu dienen. Und das ist ein Vers, der ist mir diese Woche so groß geworden, in Jesaja 28, wo es heißt, dass Gott in Zion einen Eckstein gelegt hat, einen festen Felsen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und da bietet unsere Zeit jetzt auch wirklich eine große Chance zum Zeugnis. Aber das große Problem ist oft unsere Unwissenheit. Weil wir nicht verstehen, was das Heil wirklich, was wir alles mit dem Heil an Segnungen geschenkt bekommen haben. Weil wir oft wirklich nicht wissen und damit auch nicht verstehen, uns nicht dran erfreuen und im Glauben ergreifen, was unsere Berufung ist. was das zukünftige Erbe ist, das Gott für uns bereitet hat, was letztendlich Inhalt dieser großen Hoffnung ist, dass der Herr wiederkommt. Und genau das war die große Gefahr, und hier spricht Paulus deswegen dieses Thema an. Wir wollen aber nicht, dass ihr unwissend seid. Und dann in Vers 14 begründet er jetzt, warum sie eine Hoffnung haben. Warum es diesen Unterschied gibt zu den übrigen, die keine Hoffnung haben. Was macht diesen Unterschied aus? Und das Interessante ist, er kommt auf den Herrn Jesus und auf sein Werk zu sprechen. Das ist das, was den großen Unterschied macht. Dieses Grundfundament, auf dem unser ganzer Glaube ruht, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Paulus sagt hier, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Jetzt ist im Deutschen das ein bisschen tückisch, diese Formulierung, denn wenn. Denn wenn wir glauben. Im Deutschen klingt es so einschränkend. Aber Paulus will hier sagen, dass diese Bedingung erfüllt ist. Denn es ist gewiss, deshalb glauben wir, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So können wir es eigentlich sinngemäß übersetzen. Es ist Tatsache. Es ist unverrückbare Gewissheit, und deswegen glauben wir, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dann macht er ihnen klar, weil der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist, dann gibt es nur eine Schlussfolgerung. Dann wird Gott auch die durch Jesus Entschlafenen mit ihm, das heißt mit dem Herrn Jesus, bringen. Und damit macht er klar, es braucht überhaupt keinen Grund zur Verzweiflung. Die Entschlafenen werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, an seiner Wiederkunft keinen Verlust, keinen Schaden erleiden. Sie werden genauso dran teilhaben. Sie werden dabei sein. Der Herr Jesus wird, wenn er kommt, wird er sie mit sich bringen. Sie werden sozusagen Teil seiner Gefolgschaft sein, wenn er hier wiederum auf diese Erde zurückkommt. Und hier haben wir die große Tatsache des Heils, dass durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus der Tod zunichte gemacht wurde und Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht wurde und das jetzt im Evangelium verkündigt wird und zu denen kommt, die das Evangelium im Glauben ergreifen. Und es steckt hier noch etwas Zweites drin. Der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus ist sozusagen auch die Garantie, das Pfand für unsere Auferstehung. Und dazu möchte ich euch drei Bibelstellen zeigen, die das immer wieder deutlich zeigen. Als erstes lasst uns aufschlagen Römerbrief Kapitel 8, Vers 11. Seine Auferstehung gibt mir die felsenfeste Gewissheit, gibt mir die sichere Hoffnung, auch du, der du an den Herrn Jesus glaubst, wir werden an seinem Leben, an seiner Unverweslichkeit teilhaben. Wir werden den Tod überwinden und Leben wird das sein, was unsere Hoffnung und unsere Zukunft ausmacht. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Hier findet Paulus genau die gleiche Logik. Der Geist Gottes, durch den Geist Gottes, das war das Mittel, das Gott benutzt hat, um seinen Sohn von den Toten zu erwecken. Und er sagt jetzt in uns, den Gläubigen, diese große Tatsache, wir haben die Gabe des Heiligen Geistes, der Geist wohnt in uns und das ist sozusagen die Garantie, das Unterpfand, die Sicherheit, warum auch er uns auferwecken wird von den Toten. Dann die zweite Stelle, 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als auch er uns auferwecken wird durch seine Macht. Wiederum die gleiche Schlussfolgerung. Gott hat den Herrn Jesus auferweckt, dann wird er auch uns auferwecken durch seine Macht, indem er seine ganze Kraft, seine ganze Fähigkeit einsetzen wird, um auch den Tod an uns leiblich zu überwinden. Die dritte Stelle ist 2. Korinther, Brief Kapitel 4, Vers 14. 2. Korinther, Brief Kapitel 4, Vers 14, da heißt es, da wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit ihm auferwecken und mit euch darstellen wird. Und auch hier interessant wiederum, da wir wissen, es ist Tatsache, es ist etwas, das wir wissen sollen, das uns bewusst sein soll und das wir dann auch von ganzem Herzen im Glauben ergreifen. Gott hat den Herrn Jesus auferweckt und weil er ihn auferweckt hat, wird er auch uns mit ihm auferwecken. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir Gewissheit bekommen wollen in diesen Fragen, wenn wir die Hoffnung lebendig machen wollen der Auferstehung, auch die Freude daran, dann ist es wichtig, auf ihn zu blicken. Auf seinen Tod und seine Auferstehung. Weil sein Tod und seine Auferstehung gibt mir die Gewissheit, dass auch ich, du eines Tages von den Toten auferstehen werden. Also diese Freude, auch diese Gewissheit, dieser Friede kommt nicht, indem wir auf uns selber blicken, in uns hineinblicken und da irgendetwas suchen, wo wir da Anker werfen können und was uns Heil gibt. Sondern wir sollen den Anker werfen in ihm, in seiner Person und in seinem Werk. Da finden wir Sicherheit, da finden wir Gewissheit und da finden wir den Frieden. Dann möchte ich euch noch auf ein Detail, auf einen Punkt aufmerksam machen, den wir hier auch in diesem Vers 14 finden. Und zwar ist es ja ganz interessant, Paulus, wenn er von den Gläubigen redet, die gestorben sind, dann redet er von den Entschlafenen, Vers 13 und Vers 14. Aber beim Herrn Jesus sagt er nicht, dass der Herr Jesus entschlafen ist und dann auferweckt wurde, sondern da spricht er davon, dass der Herr Jesus gestorben ist. Und wir finden keine Bibelstelle, wo davon die Rede ist, dass der Herr Jesus entschlafen ist. Es gibt eine Stelle, da bekommt er einen Titel, das heißt Erstling der Entschlafenen. Der Vorrangstellung hat unter allen, die entschlafen sind. Aber wenn es um ihn selber geht, dann ist immer davon die Rede, er ist gestorben. Es wird nie gesagt, dass der Herr Jesus entschlafen ist. Was bedeutet das mit diesem Entschlafen? Zunächst mal sprachlich ist das ein Euphemismus. Das meint eine beschönigende Ausdrucksweise. Das heißt, dass man einen Begriff, der anstößig klingt, versucht man durch etwas Harmloseres oder etwas Wohlklingenderes zu ersetzen. Ich mache euch ein Beispiel. Zum Beispiel statt Selbstmord sagt man heute Freitod. Ja? Statt zu sagen, ein Mensch nimmt sich etwas, auf das er kein Anrecht hat, er nimmt sich sein Leben, auf das er kein Anrecht hat, formuliert man das viel schöner, Freitod, ja, es ist so selbstbestimmt. Ja, ich habe das in der Hand zu tun und zu lassen, wann und wie ich es möchte. Und das klingt ja natürlich viel schöner als wie Selbstmord. Da steckt ja immerhin auch eine Anklage, eine Straftat dahinter. Das ist zum Beispiel ein klassischer Euphemismus. Ne? Man drückt einen eigentlich schrecklichen Sachverhalt auf eine sehr angenehme Art und Weise aus und nimmt das Anstößige weg. Und hier dieses Entschlafen, auch ganz wichtig, bezieht sich auf den leiblichen Tod. Nicht auf die Seele. Es gibt ja manche, die so eine Art Seelenschlaf lehren, aber das ist absolut keine biblische Lehre, sondern das kommt aus der heidnischen Philosophie. Und wir haben ja in der Bibel, meiner Kenntnis nach, 4 Stellen, wo der Herr Jesus oder die Bibel über diesen Zwischenzustand zwischen dem Tod und seinem Wiederkommen, unserer Auferstehung spricht. Und da sehen wir, dass das immer ein Zustand völligen Bewusstseins ist. dass das nichts mit Schlafen, mit einem Dahindämmern, einem Unbewussten zu tun hat, sondern da geht es immer um einen Zustand völligen Bewusstseins. 2. Korinther 5, Vers 8 zum Beispiel, einheimisch beim Herrn, Philipper 2, 1, 23, bei Christus zu sein. Aber was Paulus oder die Bibel hiermit ausdrücken möchte, der Tod wird ja genannt der letzte Feind. Und auch für jeden Gläubigen ist der Tod mit Verlust, mit Schmerz, mit Trauer, auch mit Ängsten verbunden. Das beschönigt die Bibel überhaupt nicht. Aber durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus hat der Tod für uns seinen Schrecken verloren. Das heißt nicht, wie gesagt, dass wir diese Empfindungen von Verlust, Schmerz und Trauer nicht haben und nicht haben dürfen. Aber der Tod als dieser Schrecken, als diese Hoffnungslosigkeit, als dieser letzte Feind, wo es keinen Ausweg mehr gibt, diesen Schrecken hat der Tod durch die Auferstehung und durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus verloren. Und so dürfen wir, auch wenn er Stellen liest wie Philipper 1, dürfen wir anders auf den Tod blicken, als wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Aber das ist auch der Grund, warum die Bibel davon spricht, dass der Herr Jesus nie in Schlafen ist, sondern immer gestorben. Denn er musste den vollen Schrecken des Todes, er musste im Vollmaß das, was es bedeutet, der Sünde Lohn ist der Tod. Der Tod als die Bezahlung, als das, die gerechte Strafe, die den gerechten Sold dessen, was die Sünde mit sich bringt. Auch als Ausdruck von Gottes Zorn nach Psalm 90, Vers 7. In dieser Form musste der Herr Jesus den Tod durchleiden und durch den Tod hindurchgehen. Manche formulieren so, weil der Herr Jesus stellvertretend für uns durch den ganzen Schrecken des Todes hindurchgegangen ist, ist der Tod für uns zu einem Entschlafen. Dieser Gedankengang wird auch nochmal unterstrichen. Interessant ist hier, dass Paulus hier zweimal in Vers 14 den Namen Jesus verwendet. Ohne Titelzusatz. Er sagt nicht Herr Jesus und er sagt auch nicht Jesus Christus, sondern nur Jesus. Sein Name als Mensch. Und das soll bewusst ausdrücken, seine Erniedrigung und sein Werk als Erretter. Der Fleisch und Blut angenommen hat, der Mensch, vollkommener Mensch geworden wie wir, um sein Leben in den Tod zu geben, um sein Leben für uns dahin zu geben. Das möchte Paulus hier unterstreichen, indem er zweimal, finden wir sehr selten bei Paulus, nur von Jesus, das nur versteht er bitte in Anführungszeichen, nur von Jesus redet. Und jetzt in den Versen 15 bis 17 erläutert Paulus das näher, diese Aussagen, die Entschlafenen werden mit ihm kommen, mit ihm gebracht werden. Er wird sie mit sich bringen. Und das Erste, was er sagt, ist, denn wir sagen euch im Wort des Herrn. Er beruft sich auf ein Wort des Herrn. Das drückt einmal aus die Autorität, die das, was er jetzt sagt, hat, dass das etwas absolut Verbindliches und Glaubwürdiges ist. Es sind nicht seine eigenen Gedanken, nicht das Ergebnis seiner eigenen Überlegungen, seiner eigenen Fantasie oder seiner Wunschvorstellungen, wie er es gerne hätte, sondern es ist ein Wort des Herrn. Und der zweite Aspekt, den ich denke, wir hier sehen müssen, es ist ein Wort des Herrn im Sinne auch einer direkten Offenbarung. Denn wenn wir in die Evangelien hineingehen, dann finden wir kein solches Wort des Herrn. So wollen es manche auslegen. Dass Paulus jetzt sozusagen ein wörtliches Zitat wiedergeben würde, was Jesus während seines Lebens, seines Dienstes hier auf dieser Erde gesagt hat. Aber ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, warum das, was wir hier lesen, etwas völlig Neues ist. Und dass das durch ein direktes Wort des Herrn Jesus, durch eine direkte Offenbarung von ihm, dem Apostel, gegeben werden musste. Und Paulus unterscheidet jetzt in diesem Abschnitt, dass es zwei Gruppen von Gläubigen geben wird. Einmal die Lebenden Und das erklärt er näher, das sind die, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn Jesus. Das heißt, es sind diejenigen, die, wenn der Herr Jesus wiederkommt, nicht die Erfahrung des Todes gemacht haben, nicht durch die Erfahrung des Sterbens hindurchgegangen sind, sondern die leben, wenn er wiederkommt. Und die zweite Gruppe von Gläubigen, das sind die sogenannten Entschlafenen. Das sind also die Gläubigen, die vor seiner Wiederkunft gestorben sind, die durch die Erfahrung des leiblichen Todes hindurchgegangen sind. Und interessant ist, was Paulus jetzt sagt, dass wir die Lebenden. Er rechnet sich hier also selber der Gruppe der Lebenden zu. Das ist das, was man in der Theologie die sogenannte Naherwartung nennt. Das heißt, Paulus hatte die große Hoffnung, und diese Hoffnung trieb ihn an, dass der Herr Jesus wiederkommt zu den Lebzeiten des Apostels Paulus. Dass Paulus es selber ganz persönlich noch miterlebt, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und wenn wir jetzt mal das Leben oder die Briefe von Paulus anschauen, dann finden wir genau dieses Spannungsfeld, in das Gott jeden Gläubigen von uns hineinstellt. Wir finden bei Paulus nämlich beides. Wir finden bei ihm diese lebendige, diese brennende Erwartung, der Herr kommt wieder und er kann jederzeit kommen, er kommt zu meinen Lebzeiten. Das Zweite, was wir bei Paulus aber auch finden, dass er sich auseinandersetzt und sich ein Bewusstsein macht, dass er selber sterben muss, bevor der Herr kommt. Denk zum Beispiel an 2. Timotheus 4, Vers 6, da wird es am deutlichsten. Da sagt er, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem jeder von uns steht. Die Bibel zeigt uns klar, wir sollen eine Naherwartung haben. Wir sollen fest damit rechnen, dass der Herr jederzeit kommen kann und dass er noch zu unseren Lebzeiten kommt. Und gleichzeitig sollen wir aber auch bereit sein und uns bewusst sein und damit umgehen können, wenn sich sein Kommen aus unserer Perspektive verzögert und wir doch durch die Erfahrung des Todes hindurchgehen müssen. Ich möchte euch dazu zwei Stellen aus den Evangelien zeigen. Einmal Lukas Kapitel 12, Lukas Kapitel 12, Vers 36 und 27. Da sagt Herr Jesus, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgendein aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihn sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden würde. Also hier gibt der Herr den ganz klaren Befehl, die ganz klare Anweisung an uns. Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn kommt. Warten. Ihr wisst nicht den Zeitpunkt, ihr wisst nicht wann, auch wenn es sich zu verzögern scheint, habt immer diese Haltung, seid Wartende, rechnet immer jederzeit damit und seid bereit dafür, dass der Herr jederzeit kommen soll. Und er spricht dann auch eine Glückseligpreisung darüber auf, wenn wir eine solche Haltung einnehmen und so eine Haltung der beständigen Erwartung auch in unserem Leben ganz persönlich gefunden wird. Das ist die eine Seite. Dann die zweite Seite finden wir in diesem Gleichnis, Matthäus Kapitel 25, von den 10 Jungfrauen, von den Klugen und den Törichten. Und ich möchte jetzt bei diesem Gleichnis gar nicht ins Detail gehen, aber es ist interessant. Wir können dieses Gleichnis, denke ich, so grob zusammenfassen. Die einen waren vorbereitet darauf, dass sich das Kommen verzögert. Und die anderen eben nicht. Interessant ist, alle 10 sind eingeschlafen. Und das ist die große Gefahr, das ist die große auch moralische Lehre von diesem Gleichnis an uns. Alle 10 sind eingeschlafen. Und das ist auch die große Gefahr für uns, dass wir einschlafen. Dass uns zum Beispiel dieser ganze Wohlstand, der uns umgibt, so einlullt, dass wir meinen, den Himmel und die Herrlichkeit hätten wir bereits schon hier auf dieser Erde und uns dann verloren geht, wirklich aktiv auf den Herrn zu warten. Aber was eben das Interessante ist, in Vers 10, da werden die klugen Jungfrauen, wird Folgendes über sie gesagt, und die, die bereit waren. Und das ist das, was sie letztendlich, warum sie vom Herrn dieses Urteil klug bekommen. Weil sie trotzdem, dass sich das Kommen des Bräutigams verzögert hat, sie trotzdem bereit waren. Und dann in Vers 13 macht er ja die praktische Schlussfolgerung. Wachet also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und das ist genau das, so sollen wir als Gläubige in dieser Zeit leben. Auf der einen Seite ist diese lebendige Naherwartung, diese Sehnsucht, der Herr kommt und er kann jederzeit kommen. Und ich sehne mich nach seinem Kommen. Und auf der anderen Seite aber auch zu wachen, bereit zu sein, wenn sich sein Kommen verzögert. Und wie gesagt, das finden wir auch im Leben von Paulus. Gehen wir zurück zu 1. Thessalonicher Kapitel 4. Paulus sagt hier, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zu seiner Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen. Und dieses Wort keineswegs ist im Griechischen die stärkste Verneinung zukünftigen Geschehens, die es gibt. Paulus, man könnte das sinngemäß so gehen, auf keinen Fall, das ist völlig ausgeschlossen, dass sozusagen die, die entschlafen sind, irgendeinen Nachteil, dass die weniger Segen bekommen, als wie diejenigen, die noch leben, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und dann in Vers 16 und 17 gibt er uns Einblick ein bisschen in den Ablauf. Und Vers 16 und 17 ist interessanterweise in der Elberfelder in einer Klammer. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Bibelübersetzungen auch so ist. Und damit wollten die Übersetzer andenken, nicht, dass das, was da steht, unsicher ist, sondern sie wollten andeuten, dass es hier um einen Einschub handelt. Dass hier Paulus etwas in seinen Gedankengang einschiebt. Und zwar eine logische Schlussfolgerung. Wenn die Gläubigen mit Christus aus dem Himmel herniederkommen sollen, was muss dann sein? Dann müssen sie doch vorher zu ihm in den Himmel kommen. Sowohl die Lebenden, oder beziehungsweise die Entschlafenen, gut, das würde der Volksmund so sagen, wenn man stirbt, kommt man in den Himmel, wenn man an Jesus glaubt. Aber die Lebenden doch auch. Wenn beide miteinander vereinigt werden und keine Gruppe vor dem anderen einen Vorteil. Und das ist eine Wahrheit, die neu war. Eine Wahrheit, die ein Wort des Herrn brauchte, weil die konnte man im Alten Testament nicht finden. Wir finden im Alten Testament aber etwas Interessantes. Ich möchte zwei Stellen mit euch lesen. Zacharja 14, Vers 5. Zacharja 14, Vers 5, da heißt es, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Asil reichen, und ihr werdet fliehen, wie vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Also hier bestätigt uns das Alte Testament diese Wahrheit, wenn Gott wiederkommt, wenn der Messias wiederkommt, dann kommt er nicht alleine. Er kommt mit den Heiligen. Lassen wir mal noch offen, was das ist. Könnt ihr jetzt auch vielleicht sagen, mit den Engeln. Gehen wir in Judasbrief. Da finden wir etwas Interessantes im Judasbrief, Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlos. Und das ist doch jetzt interessant, wie weit die Bibel hier zurückgeht mit dieser Wahrheit. Der siebte Mensch, der gelebt hat auf dieser Erde, Henoch, der siebte in der Chronologie der Bibel, er hat bereits von Gott eine Weissagung empfangen, dass Gott kommen wird, um das Gericht an den Sündern, an den Gottlosen auszuführen. Und bereits Henoch wurde schon gezeigt, er wird nicht allein kommen. Er kommt mit seinen Heiligen 1000. Wie gesagt, manche sagen, das sind die Engel, und tatsächlich in Matthäus 25, Vers 31 steht auch, dass der Herr Jesus mit seinen Engeln kommen wird und dann Gericht üben. Aber wenn wir jetzt in die Offenbarung hineingehen, da wird uns ja in Kapitel 19 die Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben. Wie er kommt als der große Kriegsherr. Und dann heißt es in Vers 14, und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und im gleichen Kapitel und in Vers 8 wird uns diese feine Leinwand beschrieben als die Gerechtigkeit der Heiligen. Und hiermit wird es klar, meiner Ansicht nach ganz klar, dass es sich nicht nur um Engel handeln kann, sondern dass hier mit dem Heer des Himmels auch die Erlösten gemeint sind. Aber das betont wiederum oder setzt wiederum voraus, sie müssen vorher bereits im Himmel aufgenommen worden sein. Und übrigens auch interessant, auch der erste Thessalonicher Brief spricht davon. Kapitel 3, da heißt es, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und hier ist jetzt das Interessante, hierfür braucht Paulus kein Wort des Herrn. Warum? Weil das bereits im Alten Testament schon stand. In Kapitel 4 muss aber jetzt auf die Frage eingehen, dass das Kommen des Herrn Jesus, seine Wiederkunft, offensichtlich aus zwei Phasen besteht. Nämlich er kommt einmal offensichtlich für seine Heiligen, um sie aufzunehmen im Himmel. Und das ist das, was wir die Entrückung nennen. Nach 1. Korinther 15, Vers 51 ist sie ein Geheimnis. Und ein Geheimnis hat in der Bibel nicht die Bedeutung etwas Geheimnisvolles, sondern ein Geheimnis ist etwas, das in Gott verborgen ist und das Gott den Menschen nicht geoffenbart, nicht mitgeteilt hat. Das stimmt genau mit dem Befund, den wir jetzt gerade festgestellt haben, überein. Im Alten Testament war, der Messias kommt nicht alleine, er kommt mit seinen Heiligen. Und das Neue Testament zeigt uns dann sozusagen die zweite Seite, dass aber die Heiligen dazu vorher aufgenommen werden müssen in dem Himmel, um mit dem Herrn wiederkommen zu können. Und das ist jetzt genau die Seite, die er hier behandelt, in 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 16 und 17. Also ganz wichtig, das Kommen des Herrn, es ist ein Ereignis, das aber in zwei verschiedenen Phasen, die auch zeitlich voneinander getrennt sind, stattfindet. Das erste ist das Kommen des Herrn für die Heiligen, um sie aufzunehmen. Und das ist das, was wir als Entrückung bezeichnen. Und das zweite ist das Kommen mit seinen Heiligen, um sein Reich hier auf dieser Erde auszuüben, um Gericht über alles Gottlose und Böse aufzurichten, auszuüben, sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und jetzt werden hier uns in Vers 16 vier Dinge genannt. Das erste ist, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Und das hat er bereits schon angekündigt in Johannes 14, wo er spricht von den vielen Wohnungen im Haus des Vaters. Und dann sagt er in Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Spätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Und das ist eine herrliche Wahrheit. Der Herr Jesus sendet nicht eine himmlische Abordnung. Er sendet nicht seine Engel, um uns zu sich zu holen, sondern er selbst kommt vom Himmel, um die Seinen in Empfang zu nehmen. Und was ist das für eine Auszeichnung? Was für eine Ehre für die Seinen? Ich möchte euch versuchen, an einem ganz schwachen Beispiel klarzumachen. Angenommen, der Stefan hätte die Ehre, er würde von der Königin Englands zum Ritter geschlagen werden. Und es wäre für ihn schon etwas Erhebendes, etwas Gewaltiges, wenn die Königin von England jetzt eine Abordnung schicken würde, um ihn in den Buckingham Palace zu fahren, ja, wo dieser Ritterschlag stattfinden soll. Aber jetzt guckt er aus dem Fenster raus Und jetzt fährt plötzlich ein schwarzer Rolls-Royce vor. Und Queen Elisabeth sitzt selber hinterm Steuer. Sie steigt aus und geht an die Tür, klingelt und sagt: Stefan, Sir, Stefan, kommen Sie mit, ich will Sie zum Ritter schlagen. Das wäre doch noch etwas, das viel erhabener, noch eine viel größere Auszeichnung, eine viel größere Ehre, als wie wenn Sie nur, was weiß ich, Ihre 10 von Ihren Attachés und Beratern und Hofdienern schickt. Aber genau das macht der Herr. Er kommt selber vom Himmel, um die Seinen in Empfang zu nehmen. Dann wird gesagt, er tut es mit einem gebietenden Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes. Und alle drei Begriffe sollen meiner Ansicht nach ausdrücken die Autorität, die mit seinem Ruf verbunden ist. Die Autorität, die Kraft, die Vollmacht, die mit damit verbunden ist. Dieses Wort gebietende Zuruf kommt aus der Militärsprache. Das heißt, der Herr gibt selber den Befehl. Er wird hier gezeigt im Bild des obersten Befehlshaber eines Heeres, der sozusagen jetzt sein Heer zu sich ruft. Die Stimme eines Erzengels, wir haben nur einen Erzengel in der Bibel mit Namen, Judas 1, Vers 9, Micha. Ich verstehe das so, die Engel sind ja gewaltiger als wie die Menschen. Sie stehen über den Menschen von ihrer Macht und auch von ihrer Rangordnung. Und Erzengel bedeutet ja sozusagen der oberste aller Engel. Und es drückt auch diese Macht aus, die verbunden ist mit diesem Ruf des Herrn, der sein Heer zu sich versammelt. Und die Posaune war ja ein Signalinstrument. Es war nicht so sehr ein Instrument, mit dem er Lieder begleitet hat oder Musik gemacht hat, sondern sowohl im römischen Heer als auch im Volk Israel gab es ja diese silbernen Trompeten. Und die hatten vor allem die Funktion, Signale zu geben. Wenn sich das Volk versammelt, wenn das Volk aufbrechen sollte zum Krieg oder wenn Gott selber kam, denkt an die Gesetzgebung am Berg Sinai. Und wir haben von dem, was hier passiert, ein ganz, ganz schwaches Vorbild in der Schrift. In Johannes 11, Vers 43, der Herr Jesus am Grab des Lazarus. Und dann heißt es, und er rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird es in tausendfacher, millionenfacher Weise geschehen. Er ruft, er gibt diesen gebietenden Befehlsruf, und die Toten, die in Christus gestorben sind, werden auferstehen. Und so betonen diese ganzen drei Punkte seine ganze Macht, dass nichts und niemand ihm widerstehen kann. Der Tod kann sie nicht halten, sondern Leben und Unverweslichkeit tritt hervor. Das heißt, wenn der Jesus wiederkommt zur Entrückung, geschehen zwei Dinge. Die Toten in Christus stehen auf. Und die Gläubigen, die zu dem Zeitpunkt leben, die werden verwandelt. Und dann werden beide zusammen als Einheit dem Herrn entgegengerückt werden. Und eine Bibelstelle dazu noch, die diesen Gedanken von welche Macht dafür erforderlich ist, uns zeigt, ist im Philipperbrief Kapitel 3. Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und diese Verwandlung, dieser völlige Wechsel von Niedrigkeit, von Vergänglichkeit zu ewiger himmlischer Herrlichkeit, der geschieht durch seine wirksame Kraft, durch seine Allmacht, mit der er in der Lage ist, sich auch alles andere zu unterwerfen, auch den Tod. Und das soll in diesen drei Begriffen, gebietender Zuruf, Stimme eines Erzengels und in der Posaune Gottes zum Ausdruck kommen. Und jetzt gibt's noch ein kleines, feines Detail. Es heißt es in Vers 17, wir werden ihm entgegengerückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und das ist insofern interessant, weil wenn er Epheser 2, Vers 2 aufschlagt, dann ist die Luft das Hoheitsgebiet und Herrschaftsgebiet von Satan und seinen Dämonen. Und das heißt, der Herr Jesus kommt in das Hoheitsgebiet des großen Feindes, des großen Widersachers. Und dorthin entrückt er alle Erlösten, alle die, die einmal Beute des Teufels waren. Und sie werden dann alle Zeit bei ihm sein, die Erlösung wird vollendet. Sie haben diesen neuen Herrlichkeitsleib und der Feind kann nichts dagegen machen. Dadurch wird in besonderer Weise der völlige Triumph, die völlige Überlegenheit des Herrn Jesus gegenüber dem Feind und Widersacher, gegenüber dem Bösen und seinem Heer zum Ausdruck gebracht. Dass der Herr Jesus seinen Triumph, sein Ziel der Erlösung, der Vollendung mit seinen Heiligen sozusagen vollendet im Hoheitsgebiet des Feindes. Das ist so, wie mancher Fußballer schon gesagt hat, Auswärtssiege in einem Stadion, wo alle gegen dich sind, sind die schönsten. Auch nur ein ganz schwaches Bild von dem, was da sein wird. Und dann werden beide Gruppen vereinigt sein und den Segen der ewigen himmlischen Herrlichkeit empfangen. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Und das ist ja die große Wahrheit, die auch in Johannes 14, Vers 3 gesagt hat, der Herr Jesus kommt, damit wo ich bin, auch ihr seid. Johannes 17, Vers 24, dieses Gebet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Und in 1. Johannes 3, Vers 2, noch die große Wahrheit, wir werden ihm gleich sein und ihn sehen. Und dann in Vers 18 die praktische Konsequenz, die Hoffnung auf das Kommen des Herrn, die Lehre von der Entrückung ist nicht die Fluchtmöglichkeit für Leidenscheue, sondern das ist etwas, das jetzt im Hier und Jetzt in unserem Leben hier auf uns, auf dieser Erde als Nachfolger des Herrn Jesus Auswirkungen haben soll. Trost statt Hoffnungslosigkeit und verzehrender Trauer. Und ich möchte schließen mit einer Bibelstelle und mit zwei Zitaten. Die Bibelstelle ist Offenbarung Kapitel 22 und es ist ja interessant, wie das Neue Testament endet und damit auch die ganze Bibel endet. Offenbarung 22, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und dann kommt die Antwort, Amen. Komm, Herr Jesus. Und dann kommt noch dieser Segenswunsch der Gnade, dass sie mit allen Heiligen sein. Aber die Bibel endet mit der Zusage des Herrn, ich komme bald. Und darin sollen die Erschlösten einstimmen und sagen, Amen, ja, so sei es. Mit dem Flehen, komm, oder mit dem Ausruf, komm, Herr Jesus. Dass sie sich völlig eins machen mit diesem, dass er bald kommt. Aber oft geht es uns so, wie es Manfred Siebald sehr, sehr ehrlich beschreibt in einem Lied. Er hat Folgendes gedichtet. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollten wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde freuen. Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Dazu noch ein Zitat. Wenn wir keine Sehnsucht nach Christi Wiederkunft, kein Verlangen nach seiner baldigen Rückkehr haben, dann sind unsere Herzen sicher krank und unsere Liebe ist erkaltet. Die Liebe wünscht stets, den Gegenstand zu sehen, auf den ihr Herz gerichtet ist. Wo große Liebe ist, da ist auch große Sehnsucht. Und diese Sehnsucht zuweilen so zu nehmen, dass sie beinahe zu Ungeduld wird. Sollte sich die Gemeinde, die über die Abwesenheit des Herrn trauert, nicht nach seiner Wiederkunft sehnen? Und das ist genau der Gedanke, mit dem das Neue Testament und auch die Bibel endet, mit dieser Sehnsucht, Amen, ja, komme bald. Weil jeder, der schon einmal jemanden geliebt hat, der weiß um diese Sehnsucht, den anderen bei sich zu haben oder bei dem anderen zu sein. Das ist ein ganz wesentliches Element, was Liebe ausmacht. Das sehen wir auch sehr schön beschrieben, zum Beispiel im Hohen Lied der Liebe. Und so sollten unsere Herzen einstimmen können in dieses Rufen. Amen, komm, Herr Jesus. Amen.